Lass uns über Politik reden.
Der Podcast mit Anja Schöpe
und Alexander Lorz. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Hallo Alexander.
Hallo liebe Anja. Wir begrüßen euch und Sie alle wieder ganz herzlich zu unserer nächsten Folge von Lass uns über Politik reden.
Wir haben heute irgendwie so eine Mischfolge. Also eine, die in unsere Visionsreihe, unsere aktuelle Zukunft der Demokratie oder überhaupt zum Thema Demokratie passt, aber auch eine, die auch zum Wahlkreis passt.
Ja, so betrachtet, weil ich ja irgendwie das Scharnier zwischen beidem bin an dieser Stelle. Wir sind total happy. Wir haben diesmal eine wirklich konstruktive Idee bekommen, nämlich einen Themenwunsch, den wir doch mal im Podcast behandeln sollten.
Und das greifen wir sehr, sehr gerne auf. Und es geht um Demokratie an der Basis oder Praxis der Demokratie in der Basis. Und damit ist gemeint Praxis in den Parteien. Das Handeln der Parteien an der Basis, die Strukturen an der Basis. Und natürlich werden wir heute über die Praxis der CDU an der Basis sprechen.
Genau, weil in der Zuschrift war auch so ein bisschen ausdrücklich eine persönliche Note drin. Deswegen kamen wir auch darauf, ich bin heute ein bisschen das Scharnier zwischen den beiden Welten. Und das war wirklich so die Frage nach dem Motto, wie war das eigentlich damals, als Sie an der Basis waren? Und wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass Sie irgendwie so das Entree in die Politik gefunden haben, dass Sie jetzt eben heute da sind, wo Sie sind? Und da habe ich gedacht, naja, das ist sozusagen nicht nur eine abstrakte Theorie, theoretischer Wunsch, nach dem Motto reden wir doch mal über Basisarbeit in der Partei, sondern auch durchaus gekoppelt mit der Frage nach den persönlichen Erfahrungen. Und im Idealfall kann man ja aus beidem wechselseitig etwas voneinander lernen.
Genau. Wie läuft's da eigentlich und nach welchen Spielregeln oder wie genau ist das eigentlich gedacht und wie transparent und demokratisch ist es denn vielleicht auch in so einem System an der Basis? Das zum Entree, oder?
Ja, und das wollen wir jetzt mehr miteinander diskutieren und adressiert ja auch ein reales Problem. Wir reden ja über das Engagement der Bürgerinnen und Bürger für die Demokratie und vor allem natürlich auch der jungen Menschen für die Demokratie. Das ist ja so typischerweise das Alter, in dem man beschließt, ob man sich jetzt für Politik engagieren will oder nicht. Und wir wissen ja durchaus in den Parteien, in allen Parteien, dass es teilweise schwierig ist, Menschen zu binden. Also da kommen Menschen mit viel Elan und Engagement und Werf und haben irgendwie das Gefühl, sie laufen gegen so eine Wattewand und kommen irgendwie nicht weiter und sind dann auch irgendwann frustriert und schmeißen wieder hin, obwohl sie vielleicht da ein verborgenes Talent hätten, das nur anders hätte geweckt werden müssen. Und damit beschäftigen wir uns auch in der Parteiarbeit immer mit der Frage, wie können wir Menschen, die sich überhaupt mal grundsätzlich für Politik und Parteiarbeit interessieren, und davon gibt es ja auch nicht mehr so viele, wie können wir die sozusagen bei der Stange halten? Wie können wir denen über die unvermeidlichen ersten Frustrationserlebnisse hinweghelfen, damit sie dann eben wirklich sagen, okay, es lohnt sich, dass ich mich da auf Dauer engagiere. Und das natürlich idealerweise in einer der unzweifelhaft demokratischen Parteien und nicht irgendwo an den populistisch extremen Rändern.
Starten wir mal mit deinen persönlichen Erfahrungen. Wie war es denn bei dir?
Ja, also natürlich beginnt alles mit dem Interesse für Politik. Bei mir war das ja noch in der Schulzeit. Ich bin ja in einer Zeit aufgewachsen, wo es auch durchaus auch gerade in der jungen Generation ziemlich zur Sache ging. Wir haben über Nachrüstung diskutiert, wir haben über Atomkraft diskutiert. Also es war noch der Kalte Krieg, es war die Systemauseinandersetzung mit dem Sozialismus. Also es war eine ziemlich politisierte Gesellschaft damals, also gerade auch innerhalb der jungen Generation. Und ich wollte mich irgendwie äußern und war nicht damit zufrieden, immer nur auf dem Schulhof zu diskutieren. Und dann kamen ehrlich gesagt meine Eltern, also genau zu sein meine Mutter, auf die Idee und sagte, wenn du jetzt hier so interessiert bist, dann diskutiere das bitte nicht nur mit uns am Esszimmertisch, sondern dann geh doch mal raus in irgendeinen Verein, der das quasi zu seiner Mission gemacht hat. Und so bin ich bei der Schülerunion gelandet und habe dann angefangen, eine Schülerzeitung herauszugeben, weil ich das auch schon immer spannend fand. Da hatte ich dann Leute, die kannten sich technisch damit aus und ich habe gesagt, okay, ich liefere die Inhalte, das habe ich in der Schule eh immer gerne gemacht, andere die Technik machen lassen, ich liefere die Inhalte. Und das hat dann auch in der Schülerzeitung sehr gut funktioniert und ja, und dann gab halt eines das andere. Insofern ist es ein relativ typischer Weg, man fängt irgendwo in einem kleinen Verband an, wird dann von dort aus weitergereicht, weil man irgendwie als engagiert gilt. Also in meinem Fall war dann, als ich halt aufs Abi zuging, sagten die halt also Schülerunion ist jetzt vorbei, es wird Zeit, dass du dich in der Jungen Union engagierst. Und ja, dann macht man Junge Union und dann kommt irgendwann die Mutterpartei und sagt, auch die Junge Union ist endlich und du könntest jetzt sozusagen doch mal richtig in der Mutterpartei mitmischen. Und wenn man diese Schwellen alle überschreitet, dann ist man halt irgendwann in dem Geflecht so drin, dass man, wenn man nicht raus will, auch sozusagen immer weiter eingesogen wird mit immer mehr Aufgaben und auch Verantwortung, erst ehrenamtlich und vielleicht dann ja, wie in meinem Fall, am Schluss auch hauptamtlich.
Jetzt krabbeln wir mal ein bisschen dahinter, weil das klingt sehr reibungslos und man engagiert sich, man ist ein kluger Kopf. Ist es so reibungslos, wie es klingt, gelaufen oder an welche Hürden, Hindernisse, Rückschläge, keine Ahnung, erinnerst du dich selbst bei deinem Weg?
Also die Rückschläge waren jedenfalls nicht am Anfang, das ist auch gut so, denn wenn sie halt zu sehr am Anfang kommen, das ist das Problem, was ich vorhin beschrieben habe, dann sind Menschen halt auch schnell frustriert und denken sich, was soll ich eigentlich hier und warum opfere ich hier meine Zeit, nur um dann noch irgendwo einen auf den Deckel zu kriegen. Als ich so die ersten Rückschläge einstecken musste, was ich fehlgeschlagene Kandidaturen und dergleichen, da war ich halt schon ziemlich weit drin und kannte ein bisschen das Spiel und deswegen wusste ich auch am Ende damit umzugehen. Am Anfang muss man aber auch sagen, ist die Rückschlagswahrscheinlichkeit auch nicht sehr groß, weil es sind ja alle glücklich, wenn man sich in irgendeiner Form engagiert. Und ich wollte ja jetzt als junger Mensch wirklich nicht unbedingt hauptamtlich in die Politik gehen. Das war mir quasi nicht in die Wiege gelegt. Ich wollte einfach meiner persönlichen Leidenschaft dafür auch auf einer Spur neben meinem Beruf und meiner Ausbildung Raum geben. Und deswegen habe ich mich auch nie am Anfang nach irgendwelchen Positionen gedrängt, sondern ich bin halt dann wirklich auch gefragt worden. Dafür bin ich aber auch am Anfang ja relativ langsam vorangekommen. Also bis ich dann im Landesvorstand der Jungen Union war, war ich auch schon 25 oder was. Aber von dort aus wäre es sicherlich dann auch weitergegangen, wenn ich nicht zum Studium ins Ausland gegangen wäre. Also der Anfang war ziemlich reibungslos, das ist aber nichts so Besonderes, weil wenn man sich nicht wirklich mit den Leuten vergrätzt oder beispielsweise am Anfang auch zu fordernd auftritt, nach dem Motto, ich bin jetzt hier, ich bin der Tollste und deswegen hätte ich jetzt gerne am liebsten direkt ein Mandat und mal mindestens einen Vorstandsposten, das kommt dann nicht so gut an. Aber wenn man das nicht macht, wie gesagt, sondern sich einfach nur einbringt und zur Verfügung stellt, dann sind alle, die sich sonst so einbringen, so glücklich, dass sich jemand findet, der mithilft, dass man eigentlich die ersten Schritte relativ leicht und automatisch nimmt.
Wann fingen die Rückschläge an und woran lag es? Ich wollte mich jetzt gar nicht reinkrabbeln, so was war jetzt die einzelne Situation, sondern wir sind ja dem ein bisschen auf der Spur und wollen ja gleich dann vergleichen, wie ist es heute aus deiner Sicht? Was sind es für Mechanismen, was sind es für Spielregeln, wie arbeitet eine Partei, die eben auch dann Strukturen, sonst was, dazu führen können, dass man eben an solche Hürden kommt?
Nee, gut, irgendwann, das ist ja wie so ein Flaschenhals. Ne? Man bewegt sich nach oben. Auf den unteren Ebenen, wie gesagt, gibt es meistens mehr Positionen, die man besetzen könnte als Menschen, die dafür zur Verfügung stehen. Und da kriegt man das sozusagen automatisch angetragen. Das ist fast so ein bisschen, ich vergleiche das mit der SV oder beim Schulelternbeirat, nach dem Motto, wenn du den Fehler machst, zu einer Versammlung hinzugehen, wo zufälligerweise Wahlen stattfinden und bist nicht rechtzeitig unterm Tisch verschwunden, dann findest du dich mit einer Funktion wieder. Aber je mehr man dann halt sozusagen vorankommt, umso mehr Menschen interessieren sich natürlich für immer weniger Positionen und dann gibt es irgendwann ein Konkurrenzverhältnis. Das ist auch völlig normal. Das muss man auch in der Politik so akzeptieren, dass man weiß, irgendwann kommt man in einen Wettbewerb, dass andere das Gleiche wollen wie man selber. Und dafür gibt es aber in der Politik normalerweise eben auch Spielregeln, dass man sagt, wie man diesen Wettbewerb ordentlich austrägt. Und man muss natürlich dann auch das Ergebnis akzeptieren, auch wenn man selber dabei hinten runterfällt. Und so ist mir das halt auch ein paar Mal im Leben gegangen. Ich habe für Dinge kandidiert, wo ich mich durchgesetzt habe. Und ich habe für andere Dinge kandidiert, bei denen ich mich nicht durchgesetzt habe. Wenn man beide Erfahrungen macht, dann lernt man auch damit umzugehen, weil man sieht, man hat so dann das Erfolgserlebnis und sieht, es kann klappen. Und dann muss man halt auch die Lektionen lernen, es muss nicht immer klappen.
Mhm. So die erste Quintessenz, wenn jemand das überlegt, dann geht es einfach darum, sei, geh nicht nur rein, damit du da bist und irgendwie gleich meinst, der Fahrstuhl nach oben, wo, was immer oben bedeutet, braucht nur den Knopfdruck, sondern engagiere dich. Und dann lass den Dingen ihren Lauf. Engagiere dich heißt das wirklich die komplette Ochsentour, nennt man das ja manchmal. Also muss man bei allem, würdest du sagen, entweder also mit Blick auf deine Erfahrung, mit Blick auf das, was du heute mitbekommst, heißt das, du musst bei jedem Plakat kleben dabei sein, bei jedem Berliner einpacken oder Schülerzeitung machen und was ist so, was natürlich wichtig ist. Ich will das ist gar nicht despektierlich gemeint. Aber was heißt Engagement?
Nein, du sprichst auch einen ganz wichtigen Punkt an. Wir haben jetzt ja mehr über, also ich würde fast sagen, Äußerlichkeiten gesprochen, also über Formalitäten, über Positionen und wie man dahin kommen kann. Aber viel wichtiger ist ja die inhaltliche Arbeit. Das ist ja das, was Menschen ursprünglich dazu motiviert, auch sich einer Partei oder einer Jugendorganisation anzuschließen. Und das ist vielleicht sogar heute das größte Problem, dass wir Schwierigkeiten haben, Menschen zu binden, die schon mit viel Engagement und dem Willen, sich da einzubringen, kommen, aber typischerweise vielleicht eher von der großen Politik angefixt sind oder jedenfalls von Dingen, die man nicht gerade im Stadtbezirksverband bearbeitet und die dann irgendwann frustriert sind, weil sie das Gefühl haben, ich kann überhaupt nicht über die Dinge reden, die mich wirklich interessieren, sondern die unterhalten sich jetzt im Ortsbeirat über die Parkbankgestaltung in meinem Ort und es kann ja sein, dass mich das nicht weiter interessiert. Das ist etwas, da haben wir kein Patentrezept, aber das ist das, was eben viele Parteien versuchen, auch für solche Menschen Angebote zu schaffen, dass sie jedenfalls in der innerparteilichen Debatte bleiben, in der Organisation bleiben, in der Hoffnung, dass sie vielleicht, jetzt nicht unbedingt an der Parkbankgestaltung, aber vielleicht an anderen Fragestellungen auch im Interesse nehmen, wo man ihnen dann auch eine unmittelbare Mitwirkung anbieten kann. Man fängt ja die berühmte Ochsentour, die du angesprochen hast, die fängt schon wirklich ganz unten an. Also da wären wir jetzt in einer Stadt wie Wiesbaden wirklich im Ortsteil. Ich engagiere mich hier im CDU-Stadtbezirksverband dann darfst du jetzt einen Stadtteil von Wiesbaden raussuchen, völlig egal, es geht ja ums Prinzip. Und wie gesagt, da reden wir halt im Ortsbeirat über so Dinge wie wird jetzt die Wiese in der Dorfmitte ordentlich möbliert und wie setzen wir da unsere Ortsbeiratsmittel von, ich weiß nicht, ein paar 10.000 Euro sinnvoll ein. Immerhin entscheiden wir schon mal ein paar 10.000 Euro, aber wie gesagt, das alleine ist natürlich nicht das, was jetzt jeden befriedigt. Ich finde das super, das muss man vielleicht auch unterscheiden, ich finde das super, wenn man als junger Mensch reingeht, so jung wie ich auch. Dann finde ich, kann man auch ruhig mal losziehen und Plakate kleben. Das macht sogar Spaß. Also mir hat es damals großen Spaß gemacht. Nur der Kleister war eklig, aber heutzutage setzen wir andere Mittel ein. Die Schülerzeitung hat auch Spaß gemacht. Das kann man sich heute auch gar nicht vorstellen, wie wir damals gearbeitet haben. Wirklich noch so Magister Kleister cum Schere, weil Computer und sowas gab es ja alles noch nicht. Als junger Mensch kann man da sehr, sehr viel lernen. Da würde ich auf jeden Fall sagen, starte mal die Ochsentour, mach mal alles mit, weil auch wenn du nicht Politiker wirst oder Politikerin, du lernst trotzdem was fürs Leben. Aber jemand, der zum Beispiel in der Mitte des Lebens dazukommt, schon aus dem etablierten Beruf dazukommt, dem kann ich natürlich nicht sagen, jetzt geh erst mal ein paar Jahre Plakate kleben und dann reden wir weiter. Das sind Menschen, die müssen wir anders binden. Und dafür versuchen die Parteien, Formate zu finden. Dafür gibt es dann so Beratungsgremien, Fachausschüsse, Kommissionen, in denen wir diesen Menschen auch wirklich die Möglichkeit geben wollen, ihre Ideen inhaltlich einzubringen. Und man muss halt für sich selber herausfinden, welchen Weg man gehen möchte. Man sollte das kommunizieren, das ist ganz wichtig. Also wir haben auch Menschen, die kommen so nach dem Motto, was habt ihr denn für Angebote für mich? Und dann finden sie vielleicht nicht das richtige Angebot, weil sie auch nicht mit den Leuten zu tun haben, die sie richtig einschätzen. Und dann sind sie irgendwann wieder weg. Also das ist beides. Das ist eine Bring- und eine Hohlschuld. Natürlich müssen die Parteien die Angebote machen. Aber man muss auch selber aktiv danach fragen oder beziehungsweise melden, was man denn wirklich machen möchte. Und je klarer die Vorstellung ist, die man selber hat, was man eigentlich an politischer Arbeit einbringen möchte und wo man vielleicht auch nicht unbedingt dabei sein möchte, umso eher kann so eine Organisation dann auch auf einen reagieren, beziehungsweise einen mit den Menschen zusammenbringen. Wir sind ja auch ein großer Tiergarten mit Leuten, auch in Funktion, mit völlig unterschiedlichen Profilen und Interessen. Und dann kann man die vielleicht mit den Menschen zusammenbringen, die auch zu dem Anliegen passen und die dann auch die Wege genau für diese eine Person mit ihrem spezifischen Interessen und ihrem Profil weiter ebnen können.
Ab welcher Ebene hast du das erste Mal auf deinem Weg das Gefühl gehabt, du kannst wirklich etwas bewirken?
Ich hatte tatsächlich ein Schlüsselerlebnis und das kann ich eigentlich nur jedem wünschen, der sich für Politik interessiert und sagt, ich probiere es mal in so einer Partei, dass er oder sie so etwas erleben möge. Das war auf einem Landestag der Jungen Union, ich glaube sogar auf meinem allerersten. Ich meine, das war 1985 oder so, ich kann es jetzt aber nicht mehr beschwören, aber auf jeden Fall so in dieser Kante. Und ich glaube, sogar Volker Bouffier war noch JUTO-Landesvorsitzender. Ich bin mir jetzt aber auch nicht mehr ganz sicher, welcher Landestag es war. Es war auf jeden Fall so in dieser Zeit. Und damals war noch die Debatte um den Paragraphen 218, also um das Abtreibungsstrafrecht. Und die Debatte war ganz anders als heute. Wir sind ja heute, naja, schon ein paar Schritte weiter. Damals ging es noch um die soziale Notlagenindikation. Die war irgendwann in den 70er Jahren, meine ich, eingeführt worden. Also, dass man eben auch nicht nur im Fall von schwerwiegenden medizinischen Problemen, Vergewaltigungen oder schwerwiegenden genetischen Defekten mit entsprechenden Missbildungen etc. Die Abtreibungsentscheidung treffen konnte, sondern dass eben neu eingeführt wurde, auch die sogenannte soziale Notlage. Wenn jemand sich aufgrund persönlicher Notlage nicht in der Lage sieht, das Kind auszutragen, dass dann eben auch die Abtreibung in den ersten, ich glaube, 12 Wochen straffrei bleibt. Und das war, wie gesagt, heute ist die gesellschaftspolitische Diskussion eine andere. Aber das war damals noch immer heiß umstritten. Also es gab halt starke Kräfte und natürlich vor allem bei uns als konservativ-christlich geprägte Partei, die sagten, also das ist eigentlich nicht richtig, weil es ist menschliches Leben und das sollte man, egal wie, in was für einer Lage man sich sozial befindet, das ist niemals den Preis des Lebens wert. Und wenn man wirklich ein Kind nicht aufziehen kann oder so, dann gibt es ja auch schließlich Mechanismen, Institutionen, die einem dabei helfen oder es einem sogar notfalls abnehmen können. Jedenfalls ist das alles immer noch besser, als das ungeborene Leben zu töten. Und deswegen waren diese Kräfte gegen die soziale Notlagenindikation. Und ich gehörte zu dem, was man damals so den progressiven Flügel wahrscheinlich genannt hätte, so typisch Großstadtverband hätte man damals auch gesagt. Ich gehörte eher zu der Fraktion, die sagte, also die Frage, wie groß so eine persönliche Notlage ist und ob das dazu führt, dass man jetzt ein Kind abtreibt oder nicht. Ich hätte das für mich persönlich niemals machen wollen und kann mir das irgendwie überhaupt nicht vorstellen. Aber ich habe gesagt, ich will mir nicht anmaßen, das anderen Leuten vorzuschreiben, denn diese persönliche Notlage ist auch was Subjektives. Und wenn jemand das Gefühl hat, es stutzt alles über mir zusammen und ich schaffe das alles einfach nicht mehr, bevor am Ende Mutter und Kind vor die Hunde gehen, ist es vielleicht noch eher tolerabel, dann so jemandem diese persönliche Entscheidung zur Abtreibung zu gestatten. Also habe ich für die Beibehaltung der sozialen Notlagenindikation plädiert. Nun war das ein großes Diskussionspunkt auf dem JUTO-Landestag und der Landesvorstand hat einen Leitantrag eingebracht, dass die soziale Notlagenindikation abgeschafft werden soll. Und mein Kreisverband Wiesbaden hatte beschlossen, also hat den Gegenantrag formuliert, also ich habe den geschrieben jedenfalls, nicht unmaßgeblich, und deswegen durfte ich ihn dann auch auf dem Landestag vertreten. Also sozusagen als zentraler Gegenredner gegen den Landesvorstand. Und jetzt muss man wissen, gerade in der Partei wie der CDU und der Jungen Union ist noch ein bisschen anders, aber also, dass man Leitanträge des eigenen Vorstandes kippt, ist zumindest auf den höheren Ebenen schon eher ungewöhnlich. Und ich wurde dann aber ausersehen. Ich war dann plötzlich der Wortführer der Gegenfraktion und durfte also auch die zentrale Gegenrede zum Landesvorsitzenden halten, was die soziale Notlagenindikation angeht. Und ich kann nicht sagen, ich bin da hoch zu diesem Rednerpult. Also ich habe gedacht, ich schaffe die Treppe nicht, weil meine Knie waren wie Butter. Das kann man sich heute auch gar nicht so vorstellen, wo das für mich tägliches Brot ist, solche Reden zu halten. Aber ich habe wirklich geschlottert vor Lampenfieber, Angst, was auch immer. Aber ich habe meine Rede abgeliefert und hatte dann das sensationelle Erlebnis, was auch meine eigenen Freunde in der Jungen Union nie geglaubt hätten, wir haben die Mehrheit bekommen. Irgendwie mit 10 oder 12 Stimmen haben wir also den Leitantrag des Landesvorstandes überstimmt. Das war für die Verhältnisse der Jungen Union Hessen ziemlich sensationell. Und das war der Moment, wo ich dachte, wow, du kannst so einen Landestag drehen. Also ich meine, ich habe mir das nicht eingebildet, dass ich das persönlich war. Aber dieser Gedanke, das ist nicht alles festgefügt, das ist nicht alles vorher abgesprochen, sondern das ist eine echte, offene Debatte und du kannst die Mehrheit gewinnen. Das war der Moment, wo ich ein Gefühl dafür bekommen habe, wie Demokratie funktioniert und dass eben der Einzelne Ja, dass er einzeln auch wirklich etwas verändern und bewegen kann. Natürlich ist dieser Antrag so oder so folgenlos geblieben, weil ich meine, die Union Hessen ist jetzt auch nicht so wichtig, dass jetzt die bundesrepublikanische Politik umstürzt. Aber mein Gott, ich war ja auch erst 19 oder so. Ich habe gedacht, aber es war ein guter Anfang. Und von da aus fällt es einem dann leichter, mit solchen Erfahrungen im Rücken den Weg weiterzugehen.
Damit triffst du ja auch ein dann Vorurteil, das ja aus jeder Pore rund um Parteien einem entgegentritt. Alles schon abgesprochen, überhaupt keine Chance. Und man muss nur andere Leute kennen und dann ausgewählt werden und sonst. Aber ansonsten kannst du eigentlich tun und lassen, was du da willst. Du hast keine Chance.
Deswegen erzähle ich diese Geschichte auch so gerne und erzähle sie jetzt hier zum ersten Mal quasi öffentlich in unserem Podcast. Und deswegen sage ich auch, ich würde jedem diese Erfahrung wünschen, weil man dann weiß, dass dieser Satz wirklich grundfalsch ist. Also er ist natürlich nicht komplett falsch. Natürlich werden Dinge vorher abgesprochen und natürlich gibt es auch Parteitageversammlungen, die reine Inszenierungen sind, wo dafür gesorgt wird von vornherein, dass möglichst keine Gegenstimme oder keine Opposition aufkommt. Ja, das gibt's alles, aber es ist kein Naturgesetz und man kann es durchbrechen. Parteien sind lebendige Organismen und wenn man sich in die Blutbahn einer solchen Organisation begibt, dann kann man auch das Verhalten dieses Organismus verändern. Man braucht ein bisschen Geduld, man braucht auch eine gewisse Frustrationstoleranz oder heutzutage würde man Resilienz sagen, aber es ist möglich.
So eine zweite Quintessenz, die wir gerade haben, dass es ja dann bedeutet, außer dem Engagement, was wir so als erste Essenz hatten, gehe in eine Partei und beobachte wach, wie es funktioniert und finde die richtige Stelle. Nicht im Sinne von finde die Lücke, weil irgendjemand das nicht merkt, sondern verstehe die Logik solcher Systeme, die ja menschliche Systeme sind. Ich meine, das ist ja überall so, dass wer jemanden kennt und was man miteinander bespricht, dass es natürlich dann leichter ist, irgendwie etwas zu verändern. Dann, damit ist es in Parteien ja nicht anders. Und dass man dann irgendwie versucht, klug, nicht duckmäuserisch, aber klug durch so ein System zu schauen und zu gehen und eben sehen, wo macht es Sinn? Und es macht eben keinen Sinn, die Revolution anzuzetteln, wenn es so ein Showparteitag oder was weiß ich ist. Aber dass es die Stellen gibt und zwar auf jeder Ebene, so habe ich dich verstanden.
Ja, und vielleicht ist das sogar ein weiterer wichtiger Teil der Erkenntnis, den du ansprichst. Parteien funktionieren insoweit nicht anders als andere menschliche Organisationen auch, weil alles von Menschen gemacht wird. Und hinter diesem Vorurteil, was du angesprochen hast, steckt ja oft so der Gedanke nach dem Motto, ja, also in der Wirtschaft, in der Familie, im Verein, was weiß ich, in der Bürgerinitiative oder wo auch immer, da läuft das anders und nur in diesen Parteien, da gibt's diese Klüngel und da werden diese Dinge vorbestimmt und abgesprochen und da gibt's diese gläsernen Wände, durch die man nicht durchkommt. Nee, die gibt's überall. Und deswegen gibt's auch diese Frustrationserlebnisse überall. Es sind einfach Mechanismen, die automatisch dort entstehen, wo Menschen zusammenarbeiten. Man kann sagen, damit komme ich generell nicht zurecht und will generell damit nichts zu tun haben. Dann empfehle ich ein Eremitendasein oder vielleicht im wirtschaftlichen Bereich sich mit irgendwas selbstständig zu machen, wo man also möglichst sich von solchen Großorganisationen fernhalten kann.
Dann ist man aber anderen Spielregeln ausgesetzt.
Dann ist man anderen
Spielregeln ausgesetzt. Also wir sind halt ein menschliches Netzwerk,
so ist es. Genau, so ist es. Aber und umgekehrt gilt, wenn man sich darauf einlässt, wenn man das in einem System mal gelernt hat, egal wo, dann hat natürlich jedes System seine Eigenheiten. Man muss dann die Besonderheiten des jeweiligen Systems lernen. Aber die Grundmechanismen, die Grundverhaltensweisen, die sind überall gleich, weil überall Menschen am Werk sind.
Das ist aber, finde ich, jetzt schon echt eine coole Stelle, die wir irgendwie so rausgearbeitet haben. Jetzt will ich dich auf eine Sache besonders ansprechen, wo ich selbst wahrgenommen habe, selbst auch erlebt habe und immer wieder höre, dass genau da solche Vorurteile bestehen. Irgendwie gedacht wird, dass oder irgendwie ganz schwierig ist zu verstehen, wie läuft denn das? Stichwort Listenaufstellung für Kommunalwahlen, für Landtagswahlen natürlich, für Bundestagswahlen, aber selbst schon für Kommunalwahlen. Eigentlich auch schon ein bisschen für irgendwie überhaupt Delegierte zu werden für Parteitage, wenn man im Stadtbezirksverband ist. Ich selber finde, in den Vorstand einen Stadtbezirksverband zu kommen, ist noch nicht schwer. Eigentlich im Gegenteil, da sind die meisten, glaube ich, froh, wenn sie Leute finden, die das gerne machen wollen. Nicht, dass sie jeden nehmen, so meine ich das nicht, aber da geht's noch. Aber sobald es auf Kreisebene geht, wird es irgendwie ein bisschen undurchsichtig, sowohl in einen Vorstand zu kommen, als auch eben diese ominösen, sage ich jetzt mal bewusst, Listengeschichte mit Siebener Ausschuss und alles, was es da so gibt. Kannst du das versuchen, so ein bisschen in die Logik oder in diese Linie, die wir jetzt heute zu fassen haben, dann auch ein bisschen einzuordnen und vielleicht da auch ein bisschen zu sortieren, was ist wirklich schwierig an dieser Geschichte und was ist einfach nur nicht richtig verstanden?
Versuchen wir es. Also, wie du selber sagst, in den Vorstand etwa eines Stadtbezirksverbandes zu kommen, ist kein Hexenwerk. Delegierte für den Kreisparteitag zu werden, ist dann auch kein Hexenwerk, weil das ist meistens mit dem Stadtbezirksverbandsvorstand identisch, mehr oder weniger die Delegiertenliste. Also das genau wie du sagst, es wird dann interessant auf der Kreisebene. Allerdings, wenn du Delegierte zum Kreisparteitag bist und gehst da regelmäßig hin, kriegst du ja auch ein Gefühl dafür, wie dieser Kreisverband tickt. Und wenn du dich dann vielleicht noch ein bisschen sonst engagierst, also klar, natürlich wird auch immer gern gesehen, wenn du beim Ausschank oder beim Plakatekleben mit dabei bist, aber du kannst auch zum Beispiel in die Arbeitskreise gehen, die wir etwa auf unserer Kreisverbandsebene haben. Ich glaube, wir haben so ein Dutzend Facharbeitskreise. Die werden meistens von Leuten aus dem Stadtparlament geleitet, das ist aber jetzt nicht zwingend. Und da finden sich halt die Interessierten, die an diesem Thema Interessierten in der Partei zusammen. Und wenn man da zum Beispiel reingeht und vielleicht mal eine Veranstaltung hilft zu organisieren oder ein Papier schreibt, sich überhaupt das so einbringt, werden Leute schon auf einen aufmerksam. Und da wir eigentlich immer Nachwuchs suchen, ist es dann irgendwo auch irgendwann logisch, dass wenn beispielsweise über den nächsten Kreisvorstand nachgedacht wird, dann sagt der oder die Kreisvorsitzende, da haben wir doch jemanden, der ist doch hier sitzt jetzt, was weiß ich, 2, 3 Jahren dabei und hat Interesse an diesen und jenen Themen und hat sich da schon im Arbeitskreis und so weiter gut eingebracht. Den können wir doch vielleicht auch hier im Kreisvorstand gebrauchen. Klar, dann kommen auch so Aspekte rein, wie zum Beispiel der Proporz zwischen den einzelnen Verbänden, ja, dass die Stadtteile irgendwie so halbwegs gleichgewichtig repräsentiert sind. Das ist dann auch die Aufgabe des Vorsitzenden, sowas auszutarieren, aber das ist der Punkt, wo man zumindest ins Gespräch mit den Leuten kommt. Das ist eigentlich das Wichtigste, an die Leute ranzukommen. Und jetzt hier etwa auf der Kreisverbandsebene ist es noch nicht schwierig, an die Leute ranzukommen. Ich hoffe, das werden mir die Leute im eigenen Verband bestätigen. Es ist sogar nicht mal schwierig, wenn die Leute herausgehobene Ämter bekleiden. Also ich glaube, ich bin noch immer sehr zugänglich in meinem Kreisverband oder in meinem Wahlkreis, dass die Leute, die sich dort in den Stadtbezirksverbänden engagieren, auch relativ schnell einen nahen Kontakt zu mir kriegen. Und wäre ich jetzt nicht Minister und ständig irgendwie unterwegs, dann wäre das noch einfacher, wenn ich jetzt, ja.
An der Stelle würde ich gerne einmal einhaken, weil ich mich gerade gefragt hatte, an die Leute heranzukommen. In welche Richtung ist es gemeint? Der, der irgendwie sagt, ich möchte irgendwo mich zeigen und vielleicht mal so einen Vorstandsposten haben, der muss an euch rankommen oder geht's auch in die andere Richtung? Also wie kommt man an talentierte Leute ran?
Ja, also es ist zunächst mal die eine Richtung, weil ich muss ja auch erstmal die Menschen kennenlernen.
Was ich aber, also einmal Finger in die Wunde, keine Ahnung, ob das eine Wunde ist. Das ist, das hat schon wieder was von diesem, jetzt muss ich irgendwie sehen, dass ich da an die wichtigen Leute irgendwie rankomme. Das provoziert doch genau das, was ich auch immer wieder beobachte, dieses, Entschuldigung, ranwanzen an dich oder an andere. Oh, da ist irgendjemand, der ist wichtig. Und das macht es doch schon wieder unauthentisch, unehrlich. Also jedenfalls gibt es diese Leute, wo ich denke, meine Güte nochmal, sei doch mal einfach du.
Es gibt diese Leute, aber das merkt man auch. Also Okay. Vor allem, wenn man halt ein bisschen länger dabei ist, kriegt man ja irgendwann einen Blick dafür. Und merkt, wenn jemand auf dieser Maschine unterwegs ist und das kommt gar nicht gut an.
Gut, also schauen wir auf die andere Seite der Medaille. Das ist genau. Wirklich dann, also jemand, der da sagt, ich bin ich, aber ich möchte nur einfach eben gucken, genau. Wo kann ich mich zeigen und dann ist das, geh hin, sprich ihn an oder sprich andere an und zeig dich einfach.
Genau. Okay. Und wie gesagt, es ist jetzt nur Zufall, dass ich hier neben meinem Amt als stellvertretender Kreisvorsitzender auch noch Minister bin. Ich könnte mich ja auch hier vor allen Dingen in Wiesbaden engagieren und dann hätte ich natürlich noch viel mehr Zeit und Möglichkeiten, um auch selber auf die Suche zu gehen nach entsprechenden Talenten, also für den Nachwuchs. Also ich will damit nur sagen, es gibt dann auch Wege, die entsprechend weiterführen und wenn man mal diese Gremien so kennengelernt hat, dann findet man die auch. Aber zurück zu deiner Listenfrage. Die ist ja völlig berechtigt. Also zunächst mal, ich bin sehr froh, dass unser Wahlsystem, das ist ja gerade für die CDU relevant, ich bin sehr froh, dass unser Wahlsystem kein reines Listenwahlrecht ist, sondern jedenfalls oberhalb der kommunalen Ebene auch diese über die Wahlkreismandate dieses personalisierte Element enthält. Weil es ihr einem auch die Möglichkeit gibt, und es gibt ja auch genügend Beispiele mittlerweile dafür, dass auch jemand, der jetzt nicht so richtig Stufe für Stufe durch die Ranks geklettert ist, sich für so etwas beispielsweise zur Wahl stellen kann mit einer gut gemachten Kampagne, vielleicht auch die Mehrheit auf so einem Parteitag auf seine Seite ziehen kann. Das heißt, es gibt auch einen Weg außerhalb der Liste. Gibt es übrigens auf der kommunalen Ebene auch, wenn es da um Spitzenpositionen geht. Ja, also typischer Fall ist die Direktwahl, die wir haben für die Bürgermeister und Oberbürgermeister, was ich auch nach wie vor für eine sehr gute Einrichtung halte, obwohl die Wahlbeteiligung immer so bedauerlich gering ist. Aber das ist ein anderes Kapitel. Trotzdem brauchen wir in der Tat auch die Listen, dafür brauchen wir auch Parteien, damit die politische Willensbildung auch irgendwie organisiert abläuft und damit so ein Parlament eben auch dann in möglichst repräsentativer Darstellung des Wählerwillens gebildet werden kann. Und diese Listen werden zwar auch offen auf so einem Parteitag beschlossen, aber es muss ja irgendeine Liste vorgelegt werden. Und dafür gibt es diese Wahlvorbereitungsausschüsse. Und das verstehe ich, wenn jemand sagt, das ist für mich so ein bisschen undurchschaubar. Da setzen sich irgendwie dann 7 oder 11 Leute zusammen hinter verschlossenen Türen und dann plötzlich liegt eine Liste auf dem Tisch und dann heißt es, nun stimm mal darüber ab. Auch da kann man dazu sagen, ich erlebe es regelmäßig, also mindestens bei der Stadtverordnetenliste, aber teilweise erleben wir das sogar noch auf höheren Ebenen, dass da auch mal Leute gegenkandidieren und die Liste auch an einem bestimmten Punkt sprengen. Also auch diese Listen sind nicht in Stein gemeißelt oder Gott gegeben, aber trotzdem ist das natürlich schon eine stark präjudizierende Wirkung. Nur ich weiß nicht, wie man es anders organisieren soll, ehrlich gesagt, wenn man über so ein Listenwahlsystem geht. Und letzten Endes, wenn man sich diese 7er und 11er Ausschüsse anschaut, wer sitzt da drin? Naja, was weiß ich, nehmen wir mal den 7er Ausschuss für uns bei der Kommunalwahl. Der Kreisvorsitzende, die stellvertretenden Kreisvorsitzenden, die Fraktionsvorsitzende zumindest mit beratender Stimme, dann noch so 1, 2 Leute, so ein bisschen von halb extern, die keine eigenen Ambitionen haben und denen man deswegen dann ein unparteiliches Urteil zutraut. Das sind auch keine dunklen Gestalten irgendwo aus dem Hinterzimmer, die man nie gesehen hat. Das sind eigentlich die Leute, die auch sonst immer für die Partei stehen und die man auch selber wieder irgendwie wählt, mit irgendeinem Mandat ausstattet. Das ist, wenn man so will, die geheimnisvollste Stelle des ganzen Systems. Und wenn wir da eine gute Idee hätten, wie wir das sozusagen nach außen noch transparenter darstellen könnten, wäre es wahrscheinlich gut. Aber da ist bisher noch niemandem so eine richtig zündende Sache eingefallen, wie man das anders machen könnte.
Was sind eure Kriterien, die ihr in diesen 7er Ausschuss anlegt?
Also wir überlegen uns natürlich, da wir jetzt ja kurz vor der Kommunalwahl sind, kann ich das ja ganz praktisch machen, natürlich ohne Namen zu nennen. Wir überlegen uns, wen könnten wir in so einer zukünftigen Fraktion brauchen. Also man schaut, welche Themen muss ich abdecken, wer hat sich dafür in der Vergangenheit schon mal profiliert, sich einen Namen gemacht. Also man nimmt die Fachleute, natürlich auch die aus der bestehenden Fraktion, aber auch Leute, von denen man sich verspricht, dass sie sich in neue Themen einarbeiten können, aufgrund ihrer Vorbildung, aufgrund, wie gesagt, ihres vorherigen Engagements, zum Beispiel in diesen Facharbeitskreisen, von denen ich gesprochen habe. Wir schauen aber natürlich heutzutage auch nach Kriterien, die der Einzelne jetzt nicht so beeinflussen kann. Dass die Geschlechterparität oder jedenfalls das richtige Verhältnis von Männern und Frauen ist ein ganz wesentlicher Punkt heutzutage. Der Proporz beispielsweise bei den Stadtbezirksverbänden, dass sich nicht irgendein Teil der Stadt also komplett außen vor fühlt in so einer Listenaufstellung. Das ist natürlich auch ein Kriterium. Und so wird dann diese Reihenfolge irgendwann zusammengewürfelt. Aber trotzdem, das übergeordnete Ziel, jedenfalls für die ersten Plätze, da wo es relevant wird, ist, wir wollen am Ende des Tages eine taugliche Fraktion haben, die da auch ordentlich was auf die Kette kriegt.
Warum hat so eine Liste jetzt für die Kommunalwahl über 80, über 90 Listenplätze, wo ja klar ist, der größte Teil will ja vielleicht auch gar nicht und hat auch gar keine Aussicht darauf, dann wirklich irgendwie ins Stadtparlament zu kommen?
Ja, das ist so eine alte Tradition, dass man jedenfalls mindestens mal genauso viele Leute aufstellt, wie das Parlament Sitze hat. Weil es könnte ja sein, dass man 100% bekommt, dann muss man ja auch alle Sitze besetzen. Nein, das ist zwar objektiv Quatsch, das wissen wir alle, aber trotzdem glaube ich, da kommt so ein bisschen her, so nach dem Motto, ich zeige, dass ich sogar fürs komplette Parlament genug gute Leute hätte, also umso mehr für den Anteil, der mir am Ende an den Sitzen zustehen wird. Aber das ist natürlich kein Naturgesetz, das einfach so braucht. Man benutzt dann ja meistens, setzt man dann auf die hinteren Listenplätze, das sind die sogenannten Ehrenplätze. Da setzt man meistens verdiente Leute, die aber nicht mehr ins Parlament wollen, die aber irgendwie einen großen Namen mitbringen, sei es in der Stadtgesellschaft, sei es aus ihrer politischen Vergangenheit, mit denen man einfach so ein bisschen nach außen glänzen möchte. Und dann gibt es den großen Mittelteil, also zwischen den potenziell interessanten Plätzen und den Ehrenplätzen. Und der wäre sicherlich objektiv verzichtbar. Aber ja, ich habe ja gesagt, wir haben es mit Menschen zu tun. Und das ist für gerade für Menschen, die sich eben dann engagieren, bei sich im Stadtverband oder in irgendeiner Initiative, die vielleicht jetzt auch selber gar nicht, ich sag mal, den großen Sprung machen wollen, aber die trotzdem irgendwo so Anerkennung und Wertschätzung sehen wollen. Und so eine Platzierung auf der Liste ist Anerkennung und Wertschätzung. Auch diese Funktion hat eine Liste und natürlich auch nach außen zu zeigen, wer arbeitet alles für uns und mit uns, wer engagiert sich alles für uns. Aber ich staune da auch manchmal darüber, wenn ich sehe, dass dann, was weiß ich, um Platz 47 irgendwie entweder eine Kampfkandidatur entbrennt oder sich Leute beschweren, aber so ist der Mensch halt nach dem Motto, Person Y steht aber 10 Plätze vor mir, beide Plätze sind völlig irrelevant für die Parlamentsbesetzung, aber Person Y steht 10 Plätze vor mir und ich mache doch viel mehr als die und wieso haben sie die vor mich gesetzt und ja.
Was? Also ich bin genauso, über diese Dinge, weißt du ja, war ich genauso irritiert, was das für einen Unterschied macht. Denke, es ist irgendwie eine logische Konsequenz daraus, dass dieser Mittelteil an Plätzen genau diese Wertschätzungsintention hat.
Ja.
Und dann darf man sich auch nicht wundern, dass Menschen das genauso sehen, ob sie es nun ziemlich ernst sehen oder entspannter, das ist halt dann auch jeweils individuell sehr, sehr unterschiedlich.
Ich wundere mich auch nicht. Ich sage nur, es ist wieder ein Beispiel dafür, wir sind alle Menschen. Es ist einfach ein menschliches Verhalten. Und wie gesagt, das ist nicht typisch für eine politische Partei. Das ist genau das Gleiche auch in einem Großunternehmen. Wenn man an die Informationen rankommt, da sind Parteien wesentlich transparenter als beispielsweise Wirtschaftsunternehmen. Aber im Wirtschaftsunternehmen wäre das auch so. Wieso verdient der jetzt 5.000 Euro mehr im Jahr als ich? Der schafft doch viel weniger. Wieso trägt er jetzt einen klangvolleren Titel oder hat mehr Personalverantwortung oder ein größeres Budget als ich, obwohl ich doch mehr tue? Es sind exakt die gleichen Ideen, Verhaltensweisen. Ja.
Gibt es an der Basis auch noch andere Möglichkeiten, eine Wertschätzung zu erfahren, wenn man sich sehr engagiert? Oder knubbelt es sich schon sehr dann bei solchen Listensituationen?
Naja, es knubbelt sich schon, weil alle anderen Formen der Wertschätzung und Anerkennung sind natürlich, wie soll man sagen, sind eher symbolisch oder sind jetzt nicht so greifbar. Trotzdem sind sie wichtig. Das ist zum Beispiel der Grund, warum es sowas wie Orden und Ehrenzeichen gibt. Oder vielleicht auf kommunaler Ebene sowas wie die Bürgermedaille. Oder auf der Parteiebene. Ich meine, wir haben auch so gewisse Partei-Ehrennadeln oder Abzeichen und so weiter. Das ist genau das, wo man eben auch Menschen zeigen will, okay, aus irgendeinem Grund, vielleicht weil du es nicht willst oder weil es sich nicht ergeben oder wie auch immer, gibt es jetzt kein Mandat oder sonst irgendeine herausgehende Position. Ich will trotzdem zeigen, dass ich deine Arbeit gesehen habe und dass ich sie wertschätze.
Ein immer wiederkehrendes Vorteil müssen wir, glaube ich, auf jeden Fall nochmal richtig teilen, also nochmal zusätzlich sehr offen thematisieren, ist so die Frage der Freundschaften und sonstigen Beziehungsmauscheleien.
Ja, ich glaube, ich kann aber auch in dieser Hinsicht nur wiederholen, was ich gesagt habe. Ja, natürlich gibt es das. Natürlich gibt es persönliche Beziehungen auch innerhalb der Partei und es gibt persönliche Beziehungen, die auch so fest sind, dass sie teilweise zu nicht sachorientierten Entscheidungen führen, nach dem Motto, ich weiß vielleicht sogar, dass der andere besser wäre, aber der ist nun mal mein Freund und deswegen setze ich mich jetzt für den ein. Natürlich gibt es das. Ich sag's nochmal, wir sind alle Menschen, wir sind soziale Wesen, wir leben von unseren Freundschaften und Beziehungen und es glaube doch keiner, dass das wie gesagt, in irgendeinem Unternehmen, Verband oder wo auch immer anders wäre. Natürlich wird auch dort im Zweifel dann der Buddy auf den Abteilungsleiterposten im Unternehmen gesetzt, wenn ich einfach das Gefühl habe, ja, ich kann mit dem am besten, obwohl ich vielleicht jemand anhabe, der ein Ticken leistungsfähiger wäre. Es sollte nie so weit kommen, dass man sagt, also ich setze jetzt hier jemanden hin, der ist objektiv völlig ungeeignet, obwohl ich Parallelen total geeigneten hätte. Also ich meine, das ist dann auch der Punkt, wo man dann auch mal in aller Freundschaft zu jemandem sagen sollte, du weißt, ich glaube, das ist jetzt einfach nicht das Richtige für dich. Ich weiß, dass das manchmal schwer ist, aber es gibt auch diese Fälle übrigens. Aber dort, wo die Unterschiede nicht so groß sind, wo das jetzt nicht, ich sag mal, kriegsentscheidend ist, ja, da werden wir für alle Zeit damit leben müssen, dass Menschen auch mal ihre Freunde bevorzugen. Nur wie gesagt, das ist in jeder Großorganisation so. Das ist in den Parteien nicht schlimmer und nicht besser als woanders.
Wenn der junge Alexander 2025 jetzt nochmal anfangen würde, ich befolge den Rat meiner Mutter und versuche mich in Parteistrukturen zu engagieren und da irgendwie mein Bedürfnis zu diskutieren und was beizutragen, zu befriedigen. Was ist ein Rat? Was sind vielleicht 2, 3 knackige Ratschläge, die du deinem Jüngeren nicht geben würdest?
Schwierige Frage. Also zunächst mal, meine Mutter hatte überhaupt keine Ahnung von Parteien und sonst was, war nie in sowas drin gewesen und hat auch außer diesem Anstoß nach dem Motto, geh doch da mal rein, wahrscheinlich, weil es einfach das Diskutieren mit mir zu Hause leid war.
Ja, das klar, habe ich auch gerade gedacht. Dann komm, ist mir genau, zu anstrengend.
Jetzt such dir ein anderes Forum, da wo du Gleichgesinnte hast, arbeite ich da ab. Danach hat sie sich nie mehr eingemischt, weil sie, wie gesagt, auch gar nicht gekonnt hätte. Also das musste ich jetzt doch noch bemerken. Aber ansonsten, ja, ganz wichtiger Punkt ist natürlich, wo ich im Nachhinein sagen kann, habe ich beherzigt, aber es war ein bisschen zufällig. Ganz wichtiger Punkt ist, wie gesagt, sich nicht entmutigen lassen. Rückschläge gehören dazu. Auch mal das Gefühl zu haben, dass die eigene Arbeit nicht so wertgeschätzt wird, wie man sich das vorstellt, gehört dazu. Klar, wenn man merkt, das ist irgendwie systematisch und da versucht mich beispielsweise jemand fernzuhalten, auch das gibt es. Manchmal stimmt die Chemie halt auch in anderer Hinsicht nicht und dann sagt der Vorsitzende irgendeines Verbandes, also mit dem Typen, also nee, den kann ich nicht ausstehen, mit dem will ich auch nichts weiter zu tun haben, egal was der fachlich kann. Dann muss man sich halt da an der Stelle ein anderes Betätigungsfeld suchen, anderen Verband, anderen Arbeitskreis oder was auch immer. Aber das sind ja die Ausnahmen. Also wie gesagt, eine gewisse Resilienz muss man mitbringen, aber die sollte sich die Waage halten mit den Erfolgserlebnissen. Ich glaube, ich würde mir selber den Ratschlag geben, meine eigenen Wünsche und Bedürfnisse noch klarer zu artikulieren. Das hilft einfach. Wie gesagt, wenn man das nicht direkt mit einem fordernden Unterton verbindet, sondern einfach nur sagt, das und das interessiert mich, das und das möchte ich gerne machen, gibt es da eine Möglichkeit für mich, dann kommt das auch nicht in den falschen Hals. Da war ich am Anfang sicherlich viel zu ängstlich und zu zurückhaltend, mich zu artikulieren. Keine Angst vor dem, was da auf einen zukommen könnte, also auch keine Angst vor der Übernahme von Verantwortung. Habe ich mittlerweile auch, glaube ich, ganz gut gelernt. Aber hat, glaube ich, kein junger Mensch irgendwie mit Anfang 20, dass das Gefühl hat, gebt mir Aufgaben, gebt mir Verantwortung, ich kann das alles. Das gehört halt auch zu dem, was man im persönlichen Reifeprozess und natürlich auch durch Lebenserfahrung lernt. Und Selbstvertrauen natürlich, also ohne überheblich zu sein, also immer die anderen achten, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wer selber Wertschätzung erfahren will, muss die anderen umgekehrt genauso wertschätzen in ihrer Art. Das ist ein Fehler, den viele machen, die immer nur beanspruchen Wertschätzung, aber selber überhaupt nichts davon ausstrahlen und sich dann wundern, dass nichts zurückkommt. Ja, ansonsten würde ich sagen, Zuversicht und Optimismus kann auch nichts schaden, eine fröhliche Grundstimmung. Wer wählt schon irgendeinen Miesepeter, der immer schlechte Laune verbreitet?
Es klingt wie sehr gute Ratschläge für das Leben grundsätzlich bei uns.
Deswegen sind wir wieder bei meiner zentralen These. Auch die politischen Parteien, die politische Arbeit ist nur ein Ausschnitt des Lebens. Und er funktioniert nicht nach fundamental anderen Gesetzmäßigkeiten als die anderen Ausschnitte des Lebens, in denen man genauso tätig werden kann.
Und ich kann da nur noch ein bisschen dazu setzen. Es ist auch wirklich interessant, mal diesen Schritt zu gehen und von innen einfach mal zu erleben oder zu beobachten, selbst zu erkunden. Wie ist es denn innerhalb einer Partei? Ohne jetzt zu sagen, jetzt werde ich aber in 20 Jahren Bundeskanzlerin, sondern es wirklich mal sich anzusehen und zu erleben. Und dann eben zu sehen, ist es das Richtige oder nicht, aus welchen Gründen auch immer. Aber dass es mal mit diesem Nebulösen aufhört. So da ist irgendwas ganz Merkwürdiges, was da passiert.
Ja, genau. Also einfach mal schnuppern. Und wenn man dann an einem bestimmten Punkt feststellt, entweder das ist nichts für mich oder das reicht mir jetzt eigentlich und mehr brauche ich jetzt an dieser Stelle nicht, dann betätigt man sich eben woanders. Wir brauchen viele Menschen, die sich politisch engagieren, davon lebt die Demokratie. Aber wir brauchen auch ganz, ganz viele Menschen, die sich außerhalb der Politik engagieren, weil auch davon lebt unser Gemeinwesen.
Wir könnten noch weiterreden, glaube ich.
Aber wir hoffen erstmal, dass wir dem Impulsgeber für diese Folge ein paar Sachen haben mitgeben können, die vielleicht zumindest einen Teil seiner Fragen beantworten.
Das wäre schön, ja. Und wenn ihr weitere Ideen habt oder dazu noch oder wie auch immer, wirklich, es ist so gemeint, egal auf welchem Kanal, deine Kontaktdaten sind sowieso bekannt, sagt uns Bescheid. Wir freuen uns total, wenn wir irgendwie mitbekommen, was würde euch besonders interessieren. Von uns zweien halt hier, so im Rahmen unserer Möglichkeiten.
Ja, und ihr seht, wenn es die richtige Anregung ist, machen wir eine ganze Folge draus.
Ich danke dir, wir danken euch und
hören uns bald wieder.
Gute Zeit bis dahin. Tschüss.